Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute der zweite Teil unserer kleinen Reihe über den Klimawandel, nachdem wir in der letzten Einzelfolge mit mir über die Beobachtungen und Messungen gesprochen haben. Was sehen wir gerade? Was passiert gerade mit dem Klima weltweit? Und wie lässt sich das ins Verhältnis setzen zu den Daten, die wir vorliegen haben aus den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen, zeigt sich, es verändert sich etwas und zwar mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Deswegen heute in der Folge der Treibhauseffekte. Also was ist die Ursache dafür, dass sich das Klima im Moment so verändert, wie es sich verändert? Haben wir beim letzten Mal schon diskutiert. Klima ist immer im Wandel. Es gibt immer eine Veränderung des Klimas. Das hat es immer schon gegeben. Es ist halt ein dynamisches, physikalisches System, das Ökosystem Erde. Aber dennoch haben wir jetzt im Moment eine Komponente, die wir in den vergangenen Klimawandelphasen nicht hatten, nämlich den Menschen, der nachweislich und eindeutig in das Klima im Moment eingreift. Und das Besondere, wie gesagt, ist, dass die Geschwindigkeit, mit der wir eingreifen, so schnell ist oder so hoch ist, das gab es in den vergangenen Phasen bisher nicht. Das waren immer langsamere Klimaveränderungen über Jahrtausende und nicht das, was wir gerade innerhalb von knapp 100 Jahren machen und machen werden. Also Thema heute Klimawandel, Treibhauseffekt. Wie funktioniert der? Wir werden uns ein bisschen mit der Physik dahinter beschäftigen. Das ist nicht so kompliziert, wenn man sich das Kohlendioxidmolekül anguckt. Das ist ja eines der zentralen Klimagase. Kommen wir gleich zu. Also fangen wir mal vorne an. Treibhauseffekt. Kennt jeder, der ein Auto hat und das Auto mal am Parkplatz im Sommer hat stehen lassen. Das Auto heizt sich massiv auf. Warum? Die Sonne strahlt auf das Auto heizt den Innenraum auf und dann kann die Wärme aber nicht entweichen. Das heißt, wenn man dann draußen 30 Grad hat, hat der Innenraum des Autos 50, vielleicht 55, gegebenenfalls sogar mehr Grad Celsius. Ein kleines Treibhaus, das liegt aber daran, dass die Wärmestrahlung aus dem Auto nicht entweichen kann. Da haben wir schon direkt das erste Thema, Wärmestrahlung. Was ist das? Also Strahlung, das ist alles immer Licht, also Photonen mit einer bestimmten Wellenlänge oder alternativ mit einer bestimmten Frequenz. Wir kennen das sichtbare Licht, was unsere Augen aufnehmen können. Das sind so 400 bis 700 Nanometer Wellenlänge. Und alles, was kurzwelliger ist, also automatisch damit auch energiereicher, das ist oder hochfrequenter, das ist dann ultraviolette Strahlung. Kennen wir auch im Sommer, der Sonnenbrand wird dadurch verursacht, dass also diese ultraviolette Strahlung unsere Haut schädigt. Die andere Richtung der Wellenlängenskala, langwelliges Licht, das ist dann die Infrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung genannt. Kennt man vielleicht von diesen Infrarotlampen, die einfach angenehme Wärme machen. Auch das ist immer noch Licht, also sind immer noch Photonen, aber mit einer niedrigeren Energie, mit einer niedrigeren Frequenz. Das können wir nicht sehen, das kann man sichtbar machen über diese Wärmebildkameras. Kennt man vielleicht, hat man schon mal so ein paar Fotos gesehen, wenn man von Gebäudenaufnahme macht, um Undichtigkeiten festzustellen. Dann kann man diese Infrarotstrahlung sichtbar machen mit Technik. Die trägt jetzt dazu bei, dass wir den Klimawandel haben. Gucken wir uns gleich mal in Ruhe an, wie das entsteht. Aber erstmal wichtig zu sehen, diese Strahlung, das ist alles Licht. Oder das sind Photonen, da gibt es physikalisch erstmal keinen Unterschied. So, dann betrachten wir mal die Erde als Energiesystem. Wir haben eine externe Energiequelle, nämlich die Sonne, die strahlt auf die Erde, 150 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Also der Abstand ist ganz günstig gewählt. Warum? Weil sich hier auf der Erde flüssiges Wasser oder Wasser bilden konnte. Das ist die Voraussetzung, dass Leben, so wie wir es kennen, also kohlenstoffbasiertes Leben, entwickeln kann. Das heißt, wir brauchen einen Planeten, der in der Lage ist, Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt zu entwickeln. Das kann die Erde, weil sie eine Atmosphäre hat. Wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, wären wir ein Eisplanet. Wo kommt das her? Die Sonne strahlt jetzt also ihre Energie ein. Das führt dazu, dass natürlich diese Energie aufgenommen wird vom Stein, von der Steinkugel oder Gesteinskugel Erde. Die heizt sich auf. Und was dann passiert, das ist auch ein wichtiger physikalischer Effekt. Warme Körper strahlen auch immer Wärme ab. Das lässt sich beziffern über das sogenannte Stefan-Boltzmann-Gesetz, also die sogenannte schwarze Strahler. Vielleicht nochmal ein extra Thema, was sich da im Detail hinter verbirgt. Das waren so die Anfänge der Quantenphysik, dass also Planck und Co. verstanden haben, dass Licht Quanten sind. Haben wir letztens erst eine Folge zu gehabt zur Quantenphysik. Also tatsächlich gibt es, jeder Körper gibt Energie wieder ab. Und zwar ist es so, dass die Leistung, die Strahlungsleistung mit der, also einmal von der Oberfläche abhängt, klar, und dann mit der vierten Potenz der Temperatur. Das heißt also, verdoppelt man die Temperatur eines Körpers, gibt 16 Mal mehr Strahlung ab. Also auch das wieder nur eine kleine mathematische Ergänzung. Wichtig ist halt, dass die Temperatur, eine höhere Temperatur dazu führt, dass wir auch eine höhere Abstrahlung haben. So, was sich jetzt bildet, wenn die Erde jetzt einfach nur ein Gesteinsplanet wäre, wie der Merkur zum Beispiel oder auch der Mond, dann heizt er sich auf und gibt dann aber seine seine Energie wieder ab. Und das dauert so lange, bis man ein Gleichgewicht hat. Die Physik ist da ja recht pragmatisch. Die Natur möchte immer ins Gleichgewicht kommen. Das heißt also, die eingestrahlte Energie und die abgestrahlte Energie müssen gleich groß sein. Das würde bedeuten, dass wir auf der Erde eine Temperatur von minus 19, minus 18 Grad Celsius hätten. Also in der Größenordnung liegen wir dann. Das heißt, wir hätten kein flüssiges Wasser. Jetzt hat die Erde aber eine Atmosphäre, die in der Lage ist, die Erde vor dem Auskühlen etwas zu bewahren. Wie das funktioniert, wie gesagt, kommt gleich. Das führt aber dazu, dass die Erde sich erwärmt, weil sie eine zusätzliche Wärmedecke in Anführungszeichen hat und sich dann auf plus 15 Grad erwärmt. Das heißt, wir haben dann keinen Eisplaneten mehr, sondern sind in der Lage, im Mittel über die ganze Erde verteilt flüssiges Wasser zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, die Grundvoraussetzung für Erde. Wenn wir ein bisschen genauer gucken, wie jetzt dieser Treibhauseffekt, wie jetzt diese Energiebilanz beim Treibhauseffekt funktioniert. Also wir haben halt die solare Einstrahlung. Das ist halt das, was außerhalb unserer Atmosphäre jetzt auf die Erde trifft. Das wird immer angegeben in Watt pro Quadratmeter, also für einen Quadratmeter Fläche. Wie viel Strahlungsleistung haben wir? Das ist im Mittel 340 Watt pro Quadratmeter. Also wenn man dann guckt, Abstand Sonne-Erde, Strahlungsleistung der Sonne, das sind nicht alles Werte, die sind über Jahrtausende, Jahrmillionen nicht konstant, aber im Moment sind wir in so einer Phase, da ist die Strahlungsleistung der Sonne ungefähr 340 Watt pro Quadratmeter, gemittelt auch über die ganze Erdoberfläche. Das ist jetzt die Voraussetzung. Was wir haben ist, dass von diesen 340 Watt in der Atmosphäre schon mal knapp 80 Watt absorbiert werden und wir haben noch 100 Watt, die direkt wieder in der Atmosphäre reflektiert wird. Das heißt also, dass Wolken zum Beispiel natürlich das Sonnenlicht direkt reflektieren. Also von den 340, 80 Watt absorbiert in der Atmosphäre, 100 Watt direkt wieder zurück ins Weltall gestrahlt, da haben wir nichts von. Das heißt, es bleiben, ich dachte, jetzt sind wir so ein paar Rundungsfehlern, ungefähr 185 Watt plus minus, das sind immer Fehlerbalken, die will ich jetzt hier nicht im Detail auch noch erwähnen. Das ist bei einem Podcast ein bisschen schwierig, das geht in Vorlesungen etwas einfacher. Also 185 Watt Pi mal Daumen kommen dann, also dringen dann tiefer in die Atmosphäre ein. Dort haben wir immer noch mal leichte Absorption in den unteren atmosphärischen Schichten, sodass also auf der Erde rund 160, 161 Watt pro Quadratmeter ankommt im globalen, im jährlichen Mittel. Das heißt, diese Strahlungsleistung steht uns jetzt zur Verfügung oder der Erde zur Verfügung, damit erwärmt sie sich. Und jetzt kommt halt diese Wärmestrahlung nach diesem Stefan-Boltzmann-Gesetz dazu. Was haben wir für Effekte, die jetzt dazu führen, dass die Strahlung wieder absorbiert, emittiert wird? Das heißt, wie viel Strahlung geht jetzt in die ins Weltall zurück? Wir haben einmal die Reflexion an der Oberfläche. Das hat natürlich was damit zu tun, dass also weiße Flächen, Eisflächen, besser reflektieren als dunkle Flächen. Das sind so 24 Watt, die wir dann direkt wieder loswerden. Das hat nicht was damit zu tun. Also je eisreicher der Planet ist, desto besser reflektiert er auch. Führt natürlich dann dazu, in der Eiszeit ist ein sich verstärkender Effekt. Je kälter der Planet ist, desto mehr Eisfläche bildet sich, desto mehr wird reflektiert und weniger kann absorbiert werden, desto kälter wird er. Also das ist tatsächlich dann so ein Effekt, den man beobachtet während solcher Eiszeiten, dass sich dann solche Effekte tatsächlich gegenseitig verstärken. Wir haben noch die Verdampfung, also das Wasser verdampft. Auch dafür braucht man Energie, um aus flüssigem Wasser Wasserdampf zu machen. Da sind nochmal 84 Watt pro Quadratmeter. Das kann man wieder umbrechen in diese Strahlungsstärke. Die geht dann über in diese sogenannte latente Wärme. Das heißt, wir speichern Wärme in Wolken oder halt den Wasserdampf in der Atmosphäre. Auch klassischer physikalischer Effekt. So, und dann haben wir halt eine Abstrahlung von der Erdoberfläche, dadurch, dass sie sich einfach erwärmt, von den minus 18 auf die plus 15 Grad Celsius. Das sind so ungefähr 33 Grad Celsius, die da durch die Atmosphäre on top kommen. Wenn wir jetzt eine Atmosphäre hätten, die nur aus Stickstoff und Sauerstoff bestünde, und das sind, da kommen wir dann gleich auch noch zu, keine Klimagase oder Treibhausgase, die sind nicht in der Lage, eine Art Wärmedecke um die Erde zu bilden, dann wird einfach die Wärme direkt in die Atmosphäre abgestrahlt werden. Die Erde würde sich erwärmen, aber wir wären dann halt bei minus 18 Grad. Dadurch, dass wir jetzt aber bestimmte Moleküle haben, die in der Atmosphäre sind, dazu gehört insbesondere das Wasser. Das ist tatsächlich eins der zentralen und der wichtigsten Treibhausgase. Mit einem Anteil von zwischen 35 und 75%. Also das ist schon es ist das wichtigste Treibhausgas. Das haben wir aber immer schon gehabt. Das ist nichts, was jetzt neu entstanden ist natürlich. Also die Wolkenbildung spielt natürlich eine wichtige Rolle beim Treibhauseffekt. Die Konzentration schwankt auch sehr stark. Also von ganz, ganz geringen Konzentrationen bis hin zu sehr hohen Konzentrationen. Klar, wenn wir eine Wolke haben, haben wir eine hohe Konzentration an Wasser. Das ist also ein zentrales Treibhausgas. Wir haben das Kohlendioxid. Wir haben das Methan, also Erdgas, das in der Atmosphäre ist. Dann haben wir Lachgas und Ozon. So, und alles, was diesen Molekülen jetzt gemeinsam ist, ist, dass es immer Moleküle sind, die mindestens drei Atome haben. Wir müssen jetzt ein bisschen Chemie und noch ein bisschen Physik machen. Moleküle, die aus zwei Atomen bestehen, wie der Sauerstoff, O2, oder der Stickstoff, N2, das sind ja die häufigsten Moleküle in der Atmosphäre, die sind nicht in der Lage, diese abgestrahlte Wärme von der Erdoberfläche aufzufangen, aufzunehmen und dann wieder abzugeben. Das ist das, was nur Moleküle können, aus physikalischen Gründen, die mindestens drei Atome haben, wie das Wassermolekül H2O, wie das Kohlendioxid CO2 oder Methan, sogar CH4. Das nimmt sogar noch anders die Wärme auf. Wieso das so ist, gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. So, und diese Gase nehmen jetzt die Wärmestrahlung auf und geben sie dann auch irgendwann wieder ab. Und diese Abgabe erfolgt in alle Richtungen, einmal natürlich raus, wieder ins Weltall, aber auch der das Zurückwerfen dieser Strahlung wieder auf die Erde. Das heißt, wir kriegen damit eine zweite Wärmequelle neben der Strahlungsquelle Sonne, die dazu führt, dass die Wärme innerhalb der Atmosphäre bleibt und sich damit das Ökosystem Erde weiter aufheizt. Und das ist dann der Ausgangspunkt, um von diesen minus 18 auf die plus 15 Grad zu kommen, also diese 33 Grad Celsius Temperaturerhöhung, weil wir einfach eine entsprechende Konzentration an Treibhausgasen haben, die in der Lage sind, die Wärme zu halten. Und was jetzt im Moment neu ist, dass wir halt als Menschheit zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre geben. Dass die Konzentration dieser Treibhausgase immer schwankt, auch das ist jetzt nichts Besonderes, das wissen wir sehr genau. Wir haben in der Vergangenheit immer starke Schwankungen gehabt, das kann man auch ganz gut messen mit Eiskernbohrungen. Ach, wir haben uns das ja schon das letzte Mal angeguckt. Also die Konzentration von Kohlendioxid, also CO2 in der Atmosphäre, das dann das zentrale Treibhausgas ist, die lag jetzt in den letzten knapp 1 Million Jahren zwischen 200 und 300 ppm, also auf 1 Million Moleküle in der Atmosphäre. Das ist halt die Konzentration, die wir haben. Kommen 78% Stickstoff. Wenn wir uns mal die Atmosphäre, die Zusammensetzung der Atmosphäre angucken, also 78% unserer Atmosphäre ist Stickstoff, 21% ist Sauerstoff, dann haben wir noch Argon, das ist ein knappes Prozent als Edelgas, und dann kommen schon die Spurengase, und das Kohlendioxid ist dann das Spurengas mit der höchsten Konzentration, das ist bei gut 420 ppm, also 420 Kohlendioxidmoleküle auf 1 Million atmosphärische Moleküle. Wir haben dann noch Neon und Helium, das Methan ist bei 2 ppm und alles weitere, also das Ozon hat dann noch geringere Konzentrationen. Das wirkt jetzt erstmal nicht viel, die Konzentration schwankt und man kann das auch sehr genau korrelieren, dass die globale Temperatur mit der CO2-Konzentration korreliert. Das haben wir uns ja beim letzten Mal in der ersten Folge zu den Beobachtungen, Messungen schon mal ein bisschen angeguckt und diskutiert. Da muss es einen Zusammenhang geben. Wir werden jetzt gleich auch den physikalischen Effekt dahinter verstehen. Aber grundsätzlich ist es halt so, dieses Molekül ist in der Lage, diese Wärmestrahlung aufzufangen und wieder zurückzugeben auf die Erdoberfläche. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt machen wir mal ein bisschen Physik. Und tatsächlich ist das eine Sache, das kann man mit fortgeschrittener Oberstufenphysik, würde ich sagen, geht das schon, wobei man, glaube ich, dann schon ein bisschen, also noch höhere Physik braucht, die man im Rahmen eines Studiums Naturingenieurswissenschaften kennenlernt, weil man auch so ein paar mathematische Kniffe braucht, die man, glaube ich, in der Schulmathematik und Physik so nicht kennenlernt. Aber ich denke, das Verständnis, wie es funktioniert, das können wir hier eigentlich ganz gut erklären. Also, wieso ist Kohlendioxid in der Lage, diese Wärmestrahlung, diese Infrarotstrahlung aufzunehmen. Das Kohlendioxidmolekül ist ein lineares Molekül. Also wir haben in der Mitte den Kohlenstoff. Links und rechts hängt dann oder ist verbunden ein Sauerstoffatom über eine Doppelbindung. Erinnert sich an Chemie. Es gibt diese Einfachbindung und dann diese Doppelbindung, die deutlich starrer sind. Und das ist wichtig für das Kohlendioxid, weil es halt Doppelbindung ist, ist es nicht geknickt, wie zum Beispiel das Wassermolekül. Da sind ja die beiden Wasserstoffatome in einem ganz spezifischen Winkel an dem Sauerstoffatom festgemacht. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft des Wassers, wenn wir die nicht hätten, dass sich da Ladungen entsprechend trennen, also eine klare positive, negative Ladungstrennung haben, hätten wir oder wenn das Wasser diese Eigenschaft nicht hätte, gäbe es das Leben, wie wir es kennen, nicht. Das sind ganz entscheidende chemische Parameter. Also das Kohlendioxid, ein lineares Molekül. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können das uns stark vereinfacht als ein System mit drei Kugeln vorstellen, nämlich einer Kugel Kohlenstoff, zwei Kugeln Sauerstoff, die über eine Feder verbunden sind, eine relativ starre Feder, wie man das jetzt so von einer Autofeder oder irgendeiner schwingenden Feder kennt, die man also zusammendrücken und auseinanderziehen kann. So, was man jetzt machen kann, und auch das ist jetzt eine Sache, das kann man eigentlich ganz gut auch mit bei uns mit den Studierenden machen, in der Physik oder auch natürlich in den energietechnischen Fächern, wenn man entsprechende physikalische Grundlagen hat. Man beschreibt jetzt die wirkenden Kräfte zwischen diesen drei Atomen, die dadurch entstehen, dass wir halt eine Feder haben. Und wenn wir nur zwei Atome haben, können Sie sich das vorstellen, oder jetzt irgendeine Masse mit einer Feder an der Wand verbinden und ziehen die Feder auseinander, dann fängt die Masse an zu schwingen. Und diese Schwingung kann man physikalisch beschreiben, das ist eine Sinusschwingung, wenn wir jetzt mal Reibung etc. vernachlässigen. Das ist mit einer Feder relativ einfach und jetzt nicht kompliziert zu beschreiben. Das kann man dann über Kräfte machen, die wirken, oder man kann es energetisch machen. Da gibt es verschiedene mathematisch-physikalische Wege. Wir haben jetzt die Herausforderung, wir haben jetzt zwei Federn. Das heißt, es ist ein gekoppeltes System. Und wir müssen jetzt die Bewegungen beschreiben, die dort vollzogen werden können. Wie gesagt, das geht dann über Kräfte oder energetisch, dass wir uns angucken, welche kinetischen Energien können auftreten. Also wo haben wir die Bewegungsenergien, das sind also die drei Atome, die sich bewegen können. Und wir haben dann die sogenannte potenzielle Energie, das ist die Energie, die wir in die Federn stecken, wenn wir sie zusammendrücken oder auseinanderziehen. So, und diese Gleichung ergeben dann physikalisch ein System, was eine Bewegung beschreibt. Das heißt, ich muss dann diese Gleichung lösen und bekomme dann eine Lösung raus, wie sich diese drei Atome bewegen und ganz entscheidend ist, mit welcher Frequenz sie schwingen, also mit welcher, also wie oft schwingen sie pro Sekunde, das ist die Frequenz, oder natürlich kann ich es umrechnen in eine Wellenlänge. Und jetzt passiert Folgendes: Es gibt zwei entscheidende Schwingungen, die interessant sind für die Wärmestrahlung. Einmal gibt es die sogenannte symmetrische Schwingung. Symmetrisch bedeutet, dass es eine Lösung dieser Bewegungsgleichungen gibt, dass das Kohlenstoffatom in der Mitte stehen bleibt und dann die beiden außenliegenden Sauerstoffatome quasi symmetrisch nach innen und außen schwingen. Das ist diese sogenannte symmetrische Schwingung, also Kohlenstoff bleibt in der Mitte stehen, bewegt sich nicht, und außen die beiden Sauerstoffe schwingen dann jeweils nach außen und nach innen, synchron. Das ist eine Schwingung, die ist nicht relevant für den Treibhauseffekt, aber kann halt passieren durch Anregung. Und was heißt Anregung in der Physik? Anregung heißt, wir haben Energie, die aufgenommen werden kann. Und das hatten wir jetzt ja mit dieser Folge zur Quantenphysik so ein bisschen. Das müssen ganz spezifische Energien sein. Das kann nicht irgendeine Energie sein, sondern wir brauchen eine ganz exakte Energie. Und Energie heißt in dem Fall Licht mit einer bestimmten Wellenlänge oder einer Frequenz. Und was das Molekül macht, ist, wenn jetzt das Molekül von so einem Energiequant, von so einem Photon getroffen wird, das wird absorbiert, das heißt, es verschwindet. Wir haben Energieerhaltung. Was muss dann passieren bei der Energieerhaltung? Das Molekül fängt dann halt an zu schwingen. Und irgendwann ist das Molekül diese Bewegung, diese Schwingung leid, hat ein höheres Energieniveau, will also wieder auf ein etwas niedrigeres Energieniveau, also sich ein bisschen entspannen, etwas plakativ dargestellt. Dann endet diese Schwingung, die Energie muss aber irgendwo hin. Und was passiert dann? Dann wird dieses Photon, dann wird also Energie ausgesendet in Form eines Photons. Das heißt, es entsteht plötzlich ein Photon. Puff. Und das hat halt auch exakt die gleiche Wellenlänge, die es vorher hatte, als es absorbiert oder aufgenommen wurde. So, und die Richtung von diesem Photon ist jetzt beliebig. Das wird einfach in irgendeine Richtung abgesendet. So, das war jetzt diese symmetrische Schwingung. Wichtig für den Treibhauseffekt ist jetzt die sogenannte asymmetrische Schwingung. Was heißt das jetzt? Also nochmal, wir haben drei Atome, die in einer Reihe nebeneinander sind. In der Mitte des Kohlenstoff, links Sauerstoff, rechts Sauerstoff. So, und es gibt eine zweite Art der Schwingung, die auftreten kann, dass also ein Kohlenstoff mit einem Sauerstoff sich nähert. Das heißt, da wird der Abstand kürzer und gleichzeitig entfernt sich das andere Sauerstoffatom weiter weg. Wie kann man sich diese Schwingung jetzt vorstellen? Also die beiden Sauerstoffatome bewegen sich wieder synchron immer nach links und rechts. Bei der symmetrischen Schwingung war es ja so, die Bewegung war gegenläufig, kommen näher zusammen oder gehen weiter auseinander. Bei der asymmetrischen Schwingung ist es jetzt so, und die ist wichtig für den Treibhauseffekt, dass die beiden Sauerstoffatome sich beide nach rechts bewegen und das Kohlenstoffatom im gleichen Moment nach links geht und umgekehrt. Und so entsteht dann eine sogenannte asymmetrische Schwingung. Und die hat jetzt eine Besonderheit. Was nämlich jetzt passiert, ist, dass auch noch die Ladungen, die elektrischen Ladungen, die sich in diesem Molekül verstecken, dass die sich verändern von außen betrachtet. Das ist so eine Änderung des Dipolmoments. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, was das ist. Wichtig ist jetzt nur, dass sich die Ladungen, das Kohlenstoffatom ist etwas positiv geladen, die Sauerstoffatome sind etwas negativ geladen. Das liegt aber daran, dass die Sauerstoffatome sehr starkes Interesse haben, Elektronen zu sich zu ziehen. Das nennt sich in der Chemie Elektronegativität, hat man vielleicht auch schon vor längerer Zeit mal gehört. Also die Fähigkeit, Elektronen näher an sich als Atom zu binden. Das Sauerstoff ist da recht aggressiv und zieht die Elektronen an sich. Das Kohlenstoff ist da recht gemütlich und sagt, oh, brauche ich nicht so dringend. Also auch wieder da ein bisschen polemisch. So, und durch diese asymmetrische Schwingung haben wir jetzt also den Effekt, dass die Ladungsverteilung sich verändert. Und das ist wichtig, weil dadurch das Molekül sogenannt infrarot aktiv werden kann. Das heißt, jetzt ist es in der Lage, Wärmestrahlung, also langwelliges Licht, zu absorbieren. Und wenn man das dann ausrechnet mit diesem wirklich einfachen Federmodell, also wer jetzt ganz viel Langeweile hat und ein bisschen physikalisches Grundverständnis, kann sich daran mal versuchen, stellt man halt fest, es gibt halt diese asymmetrische Schwingung, das ist einfach eine Lösung dieser stark vereinfachten Bewegungsgleichung. Und die Schwingung wird dann angeregt, wenn es Infrarotstrahlung absorbiert. Und das ist das Entscheidende. Das heißt also, das Kohlenstoff, Kohlendioxid ist in der Lage, Licht zu absorbieren, das Wärmestrahlung ist, also im infraroten Bereich. Und entsprechend natürlich auch wieder abzugeben. Und diese Abgabe, die passiert halt in alle Richtungen. Die kann halt zurück ins Weltall sein, die kann auch zurück sein zurück auf die Erdoberfläche. Und das führt dann zur zusätzlichen Erwärmung unseres Treibhauses Erde. Also ein bisschen komplizierte Physik, wobei ganz so kompliziert ist sie, glaube ich, nicht. Wichtig ist halt nur, man kann sich tatsächlich ohne das tiefere Verständnis von Quantenphysik schon nachvollziehen, was passiert, warum Kohlendioxid ein Molekül ist, das in der Lage ist, Wärmestrahlung zu absorbieren und wieder in alle Richtungen abzugeben. Das ist ganz entscheidend. Beim Wassermolekül gibt es eine ähnliche Bewegung, die dort stattfinden kann, auch im infraroten Bereich. Also auch das ist ein Molekül und entsprechend das kann man auch dann beim Methan oder beim Lachgas machen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich verstanden, warum ist das Kohlendioxid in der Lage, diese Absorption zu verführen. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, wir haben doch vorhin gesagt, Kohlendioxid, das sind doch nur 420 Parts per Million ppm. Das mag ja alles sein, dass das Kohlendioxid in der Lage ist, diese Wärmestrahlung zu absorbieren und die Konzentration ist so klein, das kann ja gar nicht sein. Doch, die Konzentration sagt erstmal nichts über die Wirkungsweise und die Stärke der Wirkung eines Moleküls aus. Auch da das Beispiel, man muss es ein bisschen plakativ machen. Also ich habe jetzt eine Tasse Kaffee und in dieser Tasse Kaffee sind rund 400 ppm Koffeinmoleküle drin. Wirkt. Also auch da, wir haben dann da hauptsächlich Wasser, ein paar Geschmacksstoffe drin, meinetwegen auch ein bisschen Zucker und so weiter drin, was man halt im Kaffee so hat. Und rund 400 ppm Koffein. Auch da also die gleiche Größenordnung der Konzentration wie das Kohlendioxid in der Atmosphäre. Und dort beobachten wir, oder das hat ja eine spürbare Wirkung. Ähnlich ist es mit manchen Giften, also Cyanid zum Beispiel, reicht schon 200 ppm, dass es sofort tödlich ist, wenn also 200 ppm Cyanid in der Luft ist. Also die halbe Konzentration ist es schon für Lebewesen tödlich. Also da muss man wirklich aufpassen, die Konzentration sagt erstmal nichts darüber aus, was die Wirkweise ist. Ganz im Gegenteil, wir können genau zeigen, also eine Konzentration von 200 bis 400 ppm führt halt dann zu dem Temperaturspielraum auf der Erde zwischen plus 15 und im Moment auf dem Weg zu den plus 18 oder sogar plus 19 Grad. Das ist halt das, was man beobachtet. Wie drückt man dieses jetzt physikalisch in der Klimaphysik aus? Das nennt sich dann, man benutzt ja den Begriff des Strahlungsantriebs im Englischen Radiative Forcing, genannt. Also dieses Radiative Forcing gibt halt an, wie stark wird die Strahlung oder diese Wärmestrahlung verstärkt oder auch abgeschwächt. Es gibt natürlich auch Effekte, die diese diesen Strahlungsantrieb abschwächen und damit zu einer Reduktion des Treibhauseffektes führen. Das kann man sich jetzt sehr genau angucken. Auch da gibt es mit doch recht einfachen physikalischen Gleichungen, das war das, was Arrhenius Ende des 19. Jahrhunderts als erster Mal aufgestellt hat, der gesagt hat, also wenn wir eine Verdopplung der CO2-Konzentration hatten, und der hatte natürlich Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht das Verständnis von Quantenphysik und Klimaphysik, wie wir es heute haben, führt es also bei einer Verdopplung der CO2-Konzentration und einer Erhöhung um ein gutes Grad Celsius in der Atmosphäre. Da sind wir tatsächlich, also das beobachten wir jetzt schon, da kommen noch weitere Effekte dazu, die wir uns dann in der nächsten Folge dieser Dreier-Episode mal genauer ansehen. Also der Strahlungsantrieb gibt halt an, wie stark erwärmen wir die Erde zusätzlich. Und das kann man dann aufteilen in verschiedene Unterkategorien. Was ist der Haupttreiber? Der Haupttreiber ist tatsächlich das Kohlendioxid. Das hat sich jetzt, und dann haben wir mal das Verhältnis zum vorindustriellen Zeitalter, also Mitte des 18. Jahrhunderts. Da stellen wir fest, also das Kohlendioxid, die Erhöhung der Konzentration, führte dazu, dass wir 1,5 Watt pro Quadratmeter zusätzliche Strahlung auf die Erde bekommen. Das heißt, eine kleine Änderung, aber die reicht halt schon aus, um dieses diffizile Ökosystem zu verändern. Das führt dazu bisher, dass wir ungefähr 0,7 Grad draufgepackt haben auf die globale Temperatur. Das lässt sich dann entsprechend umrechnen. Wir haben das Methan noch. Nochmal ein zusätzliches Watt pro Quadratmeter Strahlung, die wir draufpacken. Da sind wir dann nochmal bei einem halben Grad Temperatur. Also sind wir schon bei 1,2. Also das, was wir gerade beobachten. Dann kommen noch ein paar andere Gase dazu. Tatsächlich jetzt, was das Kohlendioxid, auch das Methan angeht, wir haben auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit in den Aussagen, die da wissenschaftlich getroffen werden. Das Konfidenzintervall, das ist der Fachbegriff. Also wie sicher sind wir? Wir sind uns wahnsinnig sicher. Das kann man jetzt in Prozenten ausdrücken. Also da gibt es überhaupt keine Zweifel aus physikalisch-wissenschaftlicher Sicht. Erhöhung der CO2-Konzentration muss zu einer Temperaturerhöhung der globalen Temperatur führen. Das ist physikalischer Fakt. Wir haben dann auf der anderen Seite aber auch Moleküle oder Stoffe in der Atmosphäre, die dazu führen, dass wir diesen physikalischen Antrieb, diesen Strahlungsantrieb reduzieren. Das heißt, dass es kälter wird. Dazu zählen zum Beispiel Aerosole oder Aerosole, also Schwefeldioxid zum Beispiel in der Atmosphäre. Wir haben Wolkenbildung. Wenn wir mehr Wolken haben, kühlt die Atmosphäre ab, weil wir natürlich auf der einen Seite erwärmen wir sie, weil wir einfach die Wärme auf der Erde halten. Das kennt man ein warmer Sommertag. Wenn wir dann Nacht haben und es ist ein klarer Sternenhimmel, ist es halt kalt. Währenddessen, wenn wir Regen haben, eine geschlossene Wolkendecke, dann schwankt die Temperatur nicht so stark, weil wir einfach in eine Wolkendecke gehüllt sind. Es kommt auch nicht so viel Wärme rein, weil natürlich die Sonnenstrahlung von außen nicht dazukommt. Das spürt man, das kennt man. Das kann man tatsächlich sehr gut verstehen. Physikalisch das zu fassen, wie jetzt sich dieser Strahlungsantrieb, dieses Radiative Forcing verändert, ist gar nicht so trivial, weil Wolkenbildung schon ein sehr, sehr komplexer physikalischer Prozess ist. Er hat noch eine sehr hohe Ungenauigkeit. Wir wissen aber, dass diese Wolkenbildung also zu einer Reduktion der Strahlungsstärke um 0,5 Watt pro Quadratmeter führt und gleichzeitig also auch diese Temperaturen entsprechend sinken müssen. Also allein das Schwefeldioxid, was in die Erdatmosphäre gegeben haben, führt zu einer Reduktion von 0,5 Grad. Also das ist natürlich noch auf der anderen Seite etwas kühlend. Summa summarum, wenn man sich jetzt alle Effekte anguckt von 1750 bis heute, dann beobachten wir, dass wir knapp 2,5 Watt pro Quadratmeter zusätzliche Strahlung oder einen zusätzlichen Strahlungsantrieb haben. Also, wir haben als Menschen, das ist menschgemacht, das kann man auch genau rechnen. Welche Effekte sind natürlich? Welche Effekte sind nicht natürlichen Ursprungs, also Abstand der Erde zur Sonne, Sonnenaktivität, da haben wir schon drüber gesprochen. Das hat damit alles tatsächlich nichts zu tun. Die Veränderung der Strahlungsaktivität der Sonne liegt bei, ach, noch nicht mal 0,1 Watt pro Quadratmeter. Wenn dessen die Menschheit 2,2, 2,3 Watt pro Quadratmeter draufgepackt hat. Das heißt, dieser Effekt führt zu einer Temperaturerhöhung, zwangsläufig, das muss er tun. Und wir sind im Moment bei 1,2 Grad. Das ist halt das, was wir im Moment beobachten. Wo geht diese Wärme jetzt hin? Also hauptsächlich, das haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt, in die Ozeane, nehmen wir den Großteil dieser zusätzlichen Wärme auf. Die Weltmeere erwärmen sich. Da gab es jetzt in den letzten Tagen ja alarmierende Messdaten, dass also der Golf von Mexiko, Atlantik vor Florida, also Temperaturen von über 30 Grad Celsius hat, also die Wassertemperatur. Und das hat natürlich entsprechende Konsequenzen auf Extremwetterereignisse. Warum? Wir haben mehr Energie im Ökosystem Erde. Und damit wird alles, was natürlich dann daraus entsteht, Stürme, Hurricanes, immer stärker. Denn höhere Temperaturen heißt, es kann mehr Wasser verdampfen, höhere atmosphärische Temperaturen, wenn die Luft wärmer ist, die ist in der Lage, mehr Wasserdampf aufzunehmen, also mehr Energie zu speichern. Und dann wird die Energie irgendwann abgegeben in Form von Hurricanes oder Taifunen. Das heißt, die werden immer stärker, nicht jeder. Aber im langfristigen Trend müssen die immer stärker werden. Auch das ist eine Sache, die man tatsächlich in den letzten Jahren beginnt zu beobachten. Muss da wirklich vorsichtig sein. Wir sind da erst am Beginn dieser Entwicklung. Aber der Weg ist relativ klar. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Prozess. Naja, und tatsächlich, wie gesagt, man kann jetzt diesen Effekt darauf zurückführen, dass sich das Klima verändert, dass wir einen stark veränderten Strahlungsantrieb haben, denn das ist, wie gesagt, die Messgröße in der Wissenschaft, dass die Kohlendioxidemissionen deutlich zugenommen haben, dass wir eine deutlich höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben, wie gesagt, bei 420 und weiterhin steigend und dann dadurch, dass die derzeitigen Emissionen auch auf sehr hohem Niveau sind, wir noch kein Plateau erreicht haben, sondern es immer weiter rauf geht, kann man auch ziemlich genau berechnen, vorhersagen, modellieren, wo die Reise hingehen wird, was also mit dem Klima passieren wird. Das sind dann sogenannte Klimamodelle. Und wie die funktionieren und wie man verlässliche Aussagen treffen kann für die Zukunft, wo geht die Reise hin für die Menschheit, für das Ökosystem Erde in den nächsten 60 Jahren, 70 Jahren bis Ende des Jahrhunderts. Dazu brauchen wir Klimamodelle und Klimasimulationen, die sehr aufwendig, sehr komplex sind, aber einen sehr, sehr hohen Grad der Sicherheit haben, also was die Vorhersagequalität angeht. Und was dann auch dazu kommt, sind dann diese sogenannten Kipppunkte, die Tipping Points im Englischen, dass dann irgendwann einzelne Ökosysteme umkippen und es dann zu gravierenden Veränderungen kommt, weil diese Kipppunkte dazu führen, dass wir ein Ökosystem nicht einfach wieder zurückholen können, wenn wir es schaffen würden, durch irgendwelche Maßnahmen, technische Maßnahmen, die Temperatur zu senken, wäre dieses Ökosystem trotzdem umgekippt und es könnte nicht wieder zurückkommen. Oder das dauert dann Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, bis wir das System wieder eingefangen haben, auf den ursprünglichen Zustand zurückgebracht haben. Und diese Vorhersagen zu machen, dafür brauchen wir Klimamodelle mit einer hinreichend guten Vorhersagequalität. Das heißt, die muss man testen. Das geht sehr gut an historischen Daten mit einer sehr, sehr hohen Güte. Und das, wie gesagt, gucken wir uns dann in der dritten und letzten Folge unserer kleinen Reihe zum Klimawandel an. Das soll dann unser nächstes Thema sein. Nächste Woche. Dann wieder ganz regulär eine Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser zweiten Folge zum Thema Klimawandel. Und wir hören uns dann bei der dritten und letzten Folge unserer Reihe. Bis dahin.